Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Schauspieler Matthias Hus in meiner Sendung. Lieber Matthias, wie schön, dich zu sehen.
Ja, so schön, dich wiederzusehen. Es war ja erst ein Jahr her, nicht? Ungefähr ein Jahr, freut mich. Am Last Committee haben wir uns zuletzt gesehen. Am Filmset.
Ja, also man muss erklären, du warst in meiner Sendung, warst du, in der Filmelei, das ist hier das Mutterschiff, mein Film-Talkshow, da gibt es ein tolles Interview, das verlinke ich dir, verlinke ich hier auch für unsere, dir auch, aber für unsere Zuhörer verlinke ich das auch. Und jetzt habe ich dich gefragt, ob du nochmal Lust hast, hier in meinen Peckham's Talk zu kommen, weil das war damals wirklich so ein spannendes Interview, dein ganzer, also wir haben ja so ein bisschen uns auch an deinem Buch, was ich hier mal hochhalte, das ist aber noch die englische Version, es gibt es mittlerweile auch in Deutsch, muss man sagen.
Ja, ja, bei diesem Verlag, wirklich ein toller Verlag, In Farbe und Bunt, ja. Die sind auf Filme spezialisiert, ne? Auf mainly Star Trek, Star Wars und so weiter, ne? Mhm. Und deswegen haben wir da ein gutes Zuhause gefunden. Die sind auch auf alle Comic-Cons, diese Firma In Farbe und Bunt, ne? Björn Sulte, kennt man wahrscheinlich in diesem Milieu, sage ich mal, in dem Filmmilieu, ne? Mhm. Ja, danke. Also das Buch war halt inspiriert von fast 40 Jahren Hollywood.
Genau, also das meinte ich, da haben wir uns so ein bisschen entlang gehangelt bei diesem Interview, was wir geführt haben, und ich wusste selber gar nicht, was mich erwartet, und dann hast du so spannende Geschichten erzählt, ja, und ich fand das unglaublich toll, und wir sind irgendwie so in Kontakt geblieben, hast auch nochmal was für die Filmelei so gemacht als Schauspieler und jetzt bist du hier. Jetzt haben wir ja gesagt, also das Buch gibt es in Deutsch, das verlinke ich auch, Shirtless in Hollywood, der Kampf um die Traumfabrik, so ist der Untertitel.
Ja.
Und wir haben eben gerade, bevor es hier losgegangen ist, haben wir kurz über das Alter gesprochen. Gell? Das fand ich auch eben interessant. Da habe ich gesagt, stopp, wir müssen in der Sendung nochmal darüber sprechen.
Verschieß
ja?
dein Pulver nicht, sagst du.
Genau, verschieß dein Pulver nicht. Ja? Weil du gesagt hast, naja, mit der Zeit merkt man das natürlich auch. Ja, letzten Endes. Man wird
ja,
nicht jünger.
Ich meine, das muss man sich so vorstellen. 40 Jahre ist, meisten, die zuhören, sind nicht 40. Ne? Ja. Oder gerade mal 40. Das ist eine lange, lange Zeit in Hollywood. Und ich meine, damals war ich noch so jung. Jung und kraftvoll und voller positiver Energie und mit diesen Träumen und Hoffnungen. Da konnte mich nichts zerstören oder kaputt machen. Ne? Und nur so kann man auch in Hollywood aufschlagen. Weil es doch tatsächlich, das Hollywood ist eine der schwierigsten Pflaster der Welt. Ich wusste das nicht. Ich hatte mal in Wiesbaden einen kennengelernt, das war so ein Junge, das war so, es gibt ja immer Leute, die in deinem sozialen Umkreis, die sind wie Celebrities, die sind schon berühmt, ohne berühmt zu sein. Der war so cool, der hatte lange Haare, weißt du, so damals war das ja noch so in, ne? Und der fuhr immer so ein Lamborghini Countach, weißt du, so Autos, die man mit 18, 19 noch gar nicht fährt. In Wiesbaden war das, ne?
Okay.
Oh, ja, der war schon wie so ein berühmter Typ irgendwie, ne? Wie so ein Rockstar. Und der sagte, irgendwann haben wir so gesprochen, da sagte ich, ich gehe nach Kalifornien und so. Und er sagt, hör mal zu, bevor du da überhaupt hingehst. Ich war schon oft da, da kaufe ich die Autos, ich mache in Autos, sagt er, ne? Und es gibt nichts Schlimmeres als bei 40, 45 Grad in Los Angeles auf irgendeiner Straße zu stehen. Du kennst dich überhaupt nicht aus. Alle verarschen dich. Du hast auf einmal kein Geld. Du bist der einsamste Typ aller Welt. Glaub mir, es ist nicht so wie in den Filmen. Ich habe das alles schon durch. Das ist einfach scheiße. Mach's nicht. Ne? Und ich habe noch gesagt, ja klar, kannst eine Pfeife rauchen. Ich gehe so oder so. Ist mir egal, was du erzählst. Und irgendwann habe ich auf dieser Straße gestanden, genau mit 40 Grad Hitze, so brutal heiß, ohne Wohnung, ohne irgendetwas in meiner Hand. Und habe gedacht, oh, der hat irgendwie recht gehabt. Das ist so brutal. Und es ist einfach brutal. Da ist ja keine Familie, keine Freunde. Gar nichts. Du kennst keinen, du sprichst nicht mal richtig Englisch. Du bist auch meistens illegal da, ja. Und du willst praktisch berühmt. Also jetzt, ich wollte nie berühmt werden, so habe ich das nicht so. Ich wollte auch Action-Schauspieler werden, ja. So, das ist so ungefähr, als würdest du vor dem Mount Everest stehen und bist Schwimmer und sagst, ich werde jetzt auf den Mount Everest klettern. Dann sagen die Sherpas, du hast da wohl eine Macke, das musst du erstmal trainieren, da musst du wissen und hier und da. Kannst du nicht einfach mit Turnschuhen da hochlaufen. So ist es ungefähr. Und du, nee, ich gehe meine Turnschuhe anziehen und gehe da hoch. Sehr viel Glück. Fast unmöglich, ja. Und
Ja,
wenn du
und
das vorher weißt, machst du es auch gar nicht.
witzigerweise ist es so, ich war ja auch zweimal in meinem Leben oder dreimal sogar in Los Angeles, ja, weil ich hatte ja mal, als ich jünger war, diesen Traum, ich wollte unbedingt Drehbuchautor werden und
Das hast du mir erzählt,
habe ich
genau,
erzählt, ja,
ja.
dann habe ich meine Drehbücher übersetzen lassen, bin auch dahin, ja. Am Anfang, ich hatte einen Freund da, auch den ich erkannte aus der Schule, der
Ja,
wollte,
man hat immer so einen, ne? Ja.
ja, genau, man hat immer so einen, und beim den zweiten Mal war ich aber alleine auch da, ja. Und das, was du sagst, diese Nüchternheit dieser Stadt letzten Endes, du stehst dann halt da und dann bist du halt da, du stellst dir das irgendwie vielleicht auch anders vor, glamouröser oder was auch immer, aber du gehst dann da raus, es ist super heiß, alles ist riesig, also alles ist ganz weit weg und weitläufig sozusagen, und es ist natürlich auch irgendwie öde und du weißt gar nicht so genau, was du jetzt machen sollst. Also so das ist so ein ganz komisches Gefühl, und das ist etwas, was man, glaube ich, wenn man noch jünger ist oder so, also mir ging es auch so, man geht das so naiv an und man weiß nicht, was einen erwartet letzten Endes. Ja, man kann das dann, man merkt das nur, wenn man da ist. Wenn man es dann wirklich erlebt, dann merkt man so, ups. Ja.
Ja, also das muss man erleben. Das muss, also wenn das jetzt deine Richtung ist oder irgendeine Richtung ist, musst du das selber irgendwie herausfinden. Es ist nicht wie in den Filmen oder es ist wie in den Filmen. Es ist eiskalt. Du bist der einsamste Mensch in der Welt und
Ja.
es liegt nur an dir, was du da machst. Und das Komische ist, genau wie damals bei den Goldgräbern, nicht? Da hat ja jeder so seine Ecke, die er irgendwie bezahlt oder geborgt oder was weiß ich. Und der eine, der findet tatsächlich eine Goldader und einen Klumpen. Und der andere ist genau daneben. Der tut 10-mal so hart arbeiten und gucken, ne? Kriegt kein Gold, ne? So. Und das hast du jeden Tag, weil du bist dann irgendwann mal in der Gruppe von Leuten und jeder, der da ist, Schreiberling, Drehbuchautor, Schauspieler, die haben schon irgendwelche Voraussetzungen, dass sie überhaupt da sind. Wenn nicht, hast du gar keine Chance. Also du musst dann einigermaßen, was können, ja? So. Und du triffst auch andere Leute, die genauso was können, auch andere Schreiber oder so. Auf einmal, egal wie dein Kollege, der auch Schreiber ist oder der jemanden kennt, der Schreiber ist, auf einmal ist der nominiert für einen Oscar oder
Ja,
so, ne? Und
ja.
da musst du mit leben, weil dann denkst du, wie, ich habe doch gerade sein Buch gelesen, das ist ja gar nicht, da ist, ich denke, meins ist besser oder so, ne?
Ne.
Also es ist unglaublich, diese Fallen, die da überall liegen. Also, aber was ich eigentlich positiv sagen muss, wenn du jung bist, kannst du das locker verkraften. Das verkraftet man einfach. Man muss diesen Traum haben, man muss da wirklich kämpfen. Und wenn es nicht klappt, kannst du, naja, heutzutage, man kann viel machen, ja, man kann. Es ist auch niemands Schuld, wenn man es nicht schafft. Ich habe die besten, intelligentesten in allen Branchen kennengelernt. Und es sind manchmal Leute, die schaffen, du denkst, das kann nicht wahr sein.
Ja, aber sag mal, weil wir auch so gestartet sind wegen dem Alter, das ist ja vielleicht, also hat man eine andere Haltbarkeit in Hollywood? Also ist das wirklich auch wie so, dass
Ah,
man.
das ist so unterschiedlich. Weißt du, ich habe zu meiner Frau noch gesagt, ist Amerikanerin, meine Frau. Dummer, also für mich, dummerweise, habe ich meine Karriere auf meinen Körper aufgebaut. Lange blonde Haare, Muskeln, so immer dieselbe Schiene. Ne? Und wenn du jünger bist, läuft es ohne drüber nachzudenken. Ich habe nicht mal alle 6, weißt du, so als Bodybuilder musst du ja alle 3 Stunden essen, alle 2. Ich habe
Ja.
nicht mal gegessen. Das war mir ein, ich habe einfach gar nicht mal drüber nachgedacht und bin auch irgendwie so in die Filme reingekommen und war jetzt gar nicht fanatisch. Das war einfach so da. Ne? So, und irgendwann mal wird's älter und älter und älter und älter und älter. Und in Hollywood ist so, wenn du jung bist, so wie ich da reinkam mit meinen Muskeln und Actionfilm, hast du alle Türen offen. Für ungefähr 1 Minute. So, und dann musst du da durch. Und dann macht die Tür hinter dir zu und du bist entweder mit deinem Talent als Schreiberling oder Körper oder Muskeln oder was du auch hast, zur Spitze gekommen oder das wird dir zum Verhängnis und du gehst wieder runter und weg vom Fenster, weil du das gar nicht halten kannst mit dem Alter. Mit anderen Worten, am besten ist, du bist Robert De Niro und du kommst in das Geschäft mit dem Talent eines Schauspielers, der wie ein Chamäleon in fast alle Rollen, aber du hast so ein bisschen so die Nische, yo, you fucking talking to me, you know what I'm saying? Das funktioniert immer. Der muss niemals sagen, ja, jetzt habe ich weniger Haare oder auf einmal weniger Muskeln und so. Interessiert die Leute, du bist Robert De Niro, du bist ein Genie, Jack Nicholson, oh mein Gott, der kann mit so einer Wampe da ankommen, oh no, 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 das ist so ein intelligenter, toller Schauspieler, ja. So, und das ist der Unterschied. Das wusste ich ja damals nicht. Mir taten die Leute leid. Da habe ich gesagt, ah, guck mal hier, du, zack, euch mache ich alle platt, ne? Aber die haben es besser. So. Und es ist sehr schwierig für einen Actionstar, das zu behalten. Speziell, wenn du Bodybuilder bist. So. Da musst du sehen, dass du das geht gar nicht, dass du da für ewig. Irgendwie musst du da, guck mal, der Unterschied zwischen Liam Neeson und mir, ne? Ich sag da zu meiner Frau auch immer, der lacht von morgens bis abends. Der ist so groß wie ich, aber der war noch nie, hast du dem seine Arme gesehen oder seinen Bauchmuskeln, der ist immer im Anzug und der hat so seine Masche, der spricht so toll, der hat so eine coole Art, der sagt sich, Matthias, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, du kannst mich am Arsch lecken. Ich bin der Liam Neeson. Ich mache das, bis ich 90 bin, ne? Clint Eastwood und wie sie alle heißen. Und ich, ach ja, aber okay, zum Beispiel, jetzt habe ich kurze Haare für so ein Projekt, was ich machen will. Ne? Und alle, wie, du hast dir die Haare geschnitten, bist du wahnsinnig, das ist dein Markenzeichen und so weiter, ne? Und da sagst du dir, ja, aber nein, ich bin inzwischen älter, ich bin Schauspieler wie die anderen und so. Ja, komm mit deiner Schauspielerei, du hast doch nur, du bist doch ein Action-Typ, Mann, ey. Ne? Also, es hat alles so Vor- und Nachteile.
Kriegt man denn,
Und
also kriegt man sozusagen weniger Respekt, wenn man im Action-Genre,
ja,
ja?
auf alle Fälle, du kriegst ja nicht mal, bist ja nicht mal nominiert für Oscars oder sowas.
Ja, gut, okay, ja, klar, aber da haben es ja auch manchmal Komödien schwer und also gibt ja so verschiedene, oder Science Fiction, also es gibt ja so Genre, die werden da ge gerne ausgeklammert, aber ich meine jetzt so von Kollege zu Kollege sozusagen.
Ja, das ist so, ich kenne ja den Arnold, also ich bin jetzt nicht Freund mit ihm oder so, aber wir trainieren zusammen mit Ralf, Arnold und noch ein paar Kollegen und ein Kollege von mir sagte zum Arnold, ah, dein Film, wo er da den Pilot gespielt hat oder was war das, so ein Drama?
Ach so, ja. Nee, da hat er keinen Pilot, aber er hat ja, wo er so ein Fluglotse, nee, kein Fluglotse, sondern seine Familie stirbt, glaube ich, weil ein Fluglotse irgendwie Scheiße gebaut hat. Ja, so ein Rachefilm ist das, ja. So ein kleiner Film eher, ja.
Aber ein kleiner und
Ja.
character-driven Film und so weiter.
Ja.
Du, der Arnold, der war nach dem Kompliment von meinem Kollegen so glücklich, dass er ihn dafür gelobt und anerkannt wurde. Ja, vielleicht mehr als Terminator, weil im Grunde genommen will er auch, außer I'll be back, ich kann auch, sagt er, ne? Ich kann auch mal ernst sein und was weiß
Ja.
ich. Ne? Aber Arnold steht über alle. Ich kann dir nur eins sagen: Der Arnold wird keine Minute Gedanken verschwenden, ob er jetzt keinen Muskel mehr hat oder nicht. Das ist dem egal. Da gibt es einen Riesenunterschied zwischen Leuten wie. Also, Arnold ist der König, ist egal, ob der mit Schlappen rumläuft. Du hast dich einmal so etabliert, ja, wenn der ins Goldstream kommt, der muss nicht mehr so machen. Die Leute
Ja.
machen so, so oder so. Ja, der war Mr. Olympia. Also das kann man eben gar nicht mehr streitig machen. Also das Leben ist halt sehr vielfältig, ne?
Aber es sind natürlich immer so sehr, das sind nur so ausgewählte Kandidaten. Das ist ja auch so wie Stallone oder so, der auch immer irgendwie dann, wenn man ihn dann irgendwie sieht und so weiter, wenn er was postet, dann sieht er immer noch so ein bisschen aus. Also dann ist er Stallone. Aber manchmal gibt es dann so Fotos, die er nicht selber gemacht hat oder so, wo man so sieht, ups, er ist ja schon relativ alt, weil er wird jetzt bald 80, ja. So, und er versucht natürlich diesem Bild aber immer noch zu entsprechen. Also immer noch muskulös und so weiter. Aber das sind natürlich ganz wenige. Also die es dann auch so schaffen, ja.
Und es ist auch, also ich muss sagen, ich sehe Sylvester Stallone und alles, Da ist einfach ein Grundrespekt da für einen Mann, der so viel erreicht hat. Der trainiert immer noch und man muss, ich respektiere seinen Willen und seine Kraft, weil ich bin ja im gleichen Boot, dass er immer weitermacht und trotzdem noch darum kämpft, dass er sportlich ist und Rambo das Messer noch selber reinsteckt und so weiter. Und das macht er auch. Und das respektiere ich. Das ist gar nicht so einfach. Und wir sind alle Menschen und alle Menschen sind irgendwo auch unsicher, weil wir kennen uns ja nicht. Ich meine, ich mache die Kamera jetzt aus und dann weißt du gar nicht, was ich denke. Also ungefähr so, ne? Vielleicht setze ich mich in eine Ecke und heule. Oh, was weiß ich? So schade, dass ich nicht. Was weiß ich? Ne?
Ja,
Weißt du
klar.
nie? Ich habe, ich konnte es nicht. Ich sag dir mal ein kleines Beispiel. Ich war Café Roma Beverly Hills. So mit meinem Bekannten Wladimir Kulig. Der ist der 13th Warrior. Equalizer und so weiter. Ein großer Mann wie ich. Und dann sitzen Kaffeekuchen, Stallone da, alle da. Und dann geht mein Freund auf Toilette und in den, wie sagt man, ja, in die, nicht die Pipi-Box, sondern in die Toilette,
Ja.
macht die Tür zu und dann kommt der Sylvester Stallone mit seinem Bekannten. Und dann sind die in der Toilette, aber denken, sind allein. Ne? So. Und dann sagt der Stallone, ah, so ein Finger an über seine Haare und mit Färben die Haare, also wie zwei, so zwei Typen reden wie zwei Mädchen über Haare und wie, wen hast du nochmal genommen zum, welche Farbschattierung ist deine Haare denn und also, und dann kommt mein Freund raus und sagt, das gibt es doch gar nicht. Ich bin zerbrochen. Die haben wie so zwei Mädchen über ihre Haare gesprochen. Es ist Sylvester Stallone und so, ne? Und da habe ich nachher gedacht, ja klar, wir sind alle irgendwo. Der geht auch jeden Tag so vor den Spiegel
Ja.
und denkt, oh Scheiße, ist da wieder weniger geworden. Ist jetzt, soll ich jetzt grau sein oder ich, naja, ich stehe jetzt zu meiner Haarfarbe oder so, ne? Bumm. Das ist normal. Das ist das Alter. Du kannst, das, der Druck von Leuten auf dich, immer der Rocky zu sein. Stell dir mal vor, ne? Das geht gar nicht.
Ja, klar. Wann ist das denn, ist dir oder wann wurde dir denn klar, dass du jetzt etwas älter wirst, sozusagen? Also, weil bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ich würde sagen, so mit Anfang 40 habe ich so realisiert, dass das Leben nicht unendlich ist. Wie war das denn bei dir?
Bei mir war das letztes Jahr
Okay, also sozusagen relativ spät jetzt sozusagen, ja.
relativ spät, weil ich tatsächlich viel, okay, früher habe ich keine Arbeit reingesetzt, jetzt setze ich viel Arbeit rein, um noch so zu sein, dass ich noch weitermachen kann. Und so bei Last Komitee, da habe ich gedacht, da sagte der Direktor am ersten Tag, ja, jetzt zieh mal dein Hemd aus, Matthias, und so, ne? Und dann habe ich so mich umgeschaut, Draco, Mathis Landwehr, David Kürzal. Nee, mache ich nicht. Die waren ja alle so jung und knackig, ne? Sixpacks. Meine, ich habe mich ja nicht vorbereitet. Jetzt müsste ich mich schon vorbereiten mit Diät und alles, dass ich noch Sixpack hundertprozentig habe. Dann denke ich, nö, kann ich nicht mehr mithalten. Jetzt lass doch die mal rumlaufen. Ich war früher der Draco, ne? Sozusagen. Und am Anfang habe ich, bin ich dann so nach Hause oder ins Hotelzimmer gegangen, scheiße. Hab mich angeguckt und schwieg gesagt, ja, es ging vielleicht noch, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht sollst du das gar nicht mehr machen und so, ne? Vielleicht sieht das gar nicht mehr so gut aus. Und da war ich vorher beim Arzt, das weiß ich noch. Da hatten wir so ein, wegen meinen Knien, ich hatte jetzt mehrere Knieoperationen und da haben die all die Tests gemacht, da musste ich mein Hemd ausziehen, da musste ich auf der Tretmühle da laufen und dann haben die das gefilmt und dann habe ich das später gesehen und gedacht, oh, ah, das ist aber jetzt nicht mehr so ungefähr wie bei Talons of the Eagle, ne? Vielleicht sieht besser aus. Das denkt man dann so, ne? Weil früher dafür war ich ja so bekannt, ja. Für, da war ich richtig, ich war halt immer. Ich kam zum Filmset und die Direktorin hat gesagt, danke Matthias, dass du braun gebrannt mit blonden Haaren, Muskeln hier ankommst, weil die meisten machen das nicht. Ich, ja, ist doch klar, ist doch selbstverständlich, mache ich doch gerne, sagte ich. Ne? So, und Last Komitee letztes Jahr habe ich ja, naja, lass die jetzt mal da schön ihre Muskeln zeigen. Ne?
Ja, Klar, also es ist interessant, aber sag mal auch in dem Kontext, Last Komitee ist also jetzt ein Film, der kommt erst noch raus und der ist sozusagen mit vielen 80er Jahre Martial Arts und Actionhelden, also Kurt McKinney ist zum Beispiel mit dabei, ja, der war auch schon mal hier in der Filmelei in der Sendung und so. Also jetzt, ich merke das ja auch, ich mache ja auch zum Beispiel in meiner Filmelei und so, und wir machen viele Sendungen auch über die 80er und das kommt immer super an. Es gibt wirklich so ein richtiges Klientel, Fans aus diesen Jahrzehnten, die sind alle so in meinem Alter oder ein bisschen jünger, ein bisschen älter, sind damit groß geworden und so weiter. Ist das für dich dann, also ich glaube schon, dass das natürlich auch toll ist, aber ist das nicht manchmal auch ermüdend, dass man letzten Endes immer wieder auf die gleichen Sachen angesprochen wird? Also dass man sagt, ah, du bist doch der Dark Angel und mach mal den Spruch und also, dass man immer wieder mit, das ist, weil Last Komitee baut ja auch auf diesen 80er Jahre, auf diesem Fable für 80er Jahre auf. Ja.
Ja,
Wie,
ich
also.
verstehe genau deine Frage. Nee, ich muss sagen, für mich war das die schönste Zeit meines Lebens. Die 80er, 90er, 2000 auch, eigentlich immer. Und, aber, nee, im Sinne von viel, auch viel, hast ja mal, wenn du mein Buch so ein bisschen gelesen hast,
Ja.
auf die Schnauze gekriegt. Aber, du, ich bin furchtbar dankbar, dass ich die Chance hatte, in dieser Zeit im Film mitzumachen. Als Dark Angel, als Draco, sage ich schon beinahe, als wie auch immer Bösewicht und Zerstörer und was weiß ich, bin ich sehr dankbar. Und das war mir auch sehr lieb, ist mir immer noch lieb. Und Dark Angel ist mein Lieblingsfilm. Und das macht mich stolz, dass die Leute den mögen und immer noch sagen: Mach mal, I come in peace, sage ich gerne. I come in peace. Ne? In Deutsch ist es nicht so schön, habe ich gehört. Aber. Nee, das ist ein Teil meiner Vergangenheit und das ist ja auch noch, ich bin ja dabei, den zweiten Teil auf die Beine zu stellen, nicht?
Von
Und das
was?
ist
Von zweiter Teil von?
Dark Angel.
Ach, von Dark Angel. Okay. Das ist ja,
Ja,
das
aber
ist.
durch die Fans, durch die jahrelange, wie sagt man, durch den jahrelangen Kontakt mit den Fans, die immer sagen: Ah, oh, wieso war da nicht? Und das würde ich doch so gerne. Und das war
Ja.
meine Jugend und so weiter.
Ja.
Und da haben wir einen zweiten Teil entwickelt, schon oft. Aber jetzt haben wir einen entwickelt, der tatsächlich diese Zeitspanne genau umfasst, mit also so Art Replika, nicht? Auch mit Dolph und mir vorgesehen. Und total 80er, 90er. Ne? Und wir haben große Leute interessiert, sehr, sehr, sehr große Leute, weil wir keinen kleinen Film mehr machen wollen. Das wird so ein richtiger Hollywood-Streifen, ne? So, und weil diese Nostalgie einfach noch so stark ist, wie eine Rockgruppe. Auf einmal hast du Backstreet Boys wieder oder Rolling Stones oder wie sie alle heißen, nicht? Die gehen wieder auf Tour. Das war halt so eine Zeit. Und die Leute wollen das nochmal. Ich will es nochmal. Und ich glaube,
Ja,
das
also
sollte das noch machen.
ich bin davon, ich mag das ja auch sehr gerne. Und es ist ja Teil meines Tagesgeschäfts sozusagen auch, dass ich mich mit dieser Zeit auch so auseinandersetze, auf jeden Fall. Und es kommt auch gut an und ich finde es auch super. Ich will da gar nichts dagegen sagen. Ich meine einfach nur, ich hatte ja mal, bevor Kurt McKinney in meine Sendung gekommen ist, ist es so, dass ich ihn eigentlich ja angeschrieben habe wegen einem Drehbuch. Ich habe ja vor Corona habe ich ein Drehbuch für meinen Langfilm entwickelt und hab es dann irgendwann geschafft, seine E-Mail-Adresse herauszufinden und habe ihm geschrieben. Und jetzt, das war alles noch bevor das alles kam. Last Komitee, jetzt mittlerweile hat er eine Instagram-Seite und so weiter. Also man muss erklären, wer ist Kurt McKinney für unsere Zuhörer? Karate-Tiger kennt man vielleicht, also auch ein 80er-Jahre Martial Arts-Star. Damals jedenfalls. Und dann habe ich ihm geschrieben und wir hatten immer mal Kontakt in dieser Anfangszeit wegen diesem Drehbuch. Dann habe ich ihm das Drehbuch auch geschickt und so weiter. Und er hat es gelesen, er hatte großes Interesse, das zu machen. Dann kam Corona, ich habe meine Filmelei gestartet und so weiter und so fort. Und er kam als Gast dann auch da rein. So ist ein bisschen die Kurzfassung, ja. Und ich habe auch in dem Gespräch, was wir hatten damals auch, oder ich weiß gar nicht mehr, oder im E-Mail-Kontakt oder so, war das so, das war ja eine Geschichte, die hatte klar, vielleicht hatte sie so ein bisschen so ein Flair aus den 80ern, aber es hat, beziehte sich nicht auf irgendwelche, es war kein Martial-Arts-Film oder irgendwas. Und er hatte auch eine ganz andere Rolle. Es hatte nichts mit Karate-Tiger und so weiter und so tun. Und dann irgendwann ist das so ein bisschen übergeschwappt. Dann kam eben Lars Kumitee auch schon davor und so weiter. Kurt McKinney ist auf einmal wieder so ein bisschen da. Aber ich habe trotzdem irgendwie auch, fand ich, also weil ich, er hat mir im Gespräch gesagt irgendwann, er würde gerne natürlich auch wie in einem Tarantino-Film mal mitspielen oder so. Das Tarantino war vielleicht mal ein Fan von No Retreat, No Surrender früher oder so, weißt du, so hat, hat einen kleinen Auftritt. Und ich weiß, dass er, also so aus den Gesprächen, dass er natürlich so eine Sehnsucht da, er hatte großes Feuer und große Lust, was zu machen. Und als er dann Lars Kumitee gemacht hat, und ich habe mich so total für ihn gefreut, dass er das gemacht hat, aber ich habe dann natürlich gedacht, ah, okay, aber jetzt ist es wieder diese Schiene. Jetzt ist natürlich das, diese 80er Jahre, wieder eigentlich so nochmal wiederholen von den Fans auch so ein bisschen, weißt du, wo ich dann gedacht habe, es ist schade, weil eigentlich wäre es ja auch geil, der macht irgendwas ganz anderes. Und so ist das ja bei dir auch. Das war auch so ein bisschen der Bezug auf meine Frage, weißt du, ich finde das mit diesem Retro-Ding super, aber es wäre ja auch toll, du würdest einen Film machen, weißt du, zum Beispiel Mickey Rourke hat mal The Wrestler gemacht von Darren Aronofsky.
Ja, also weißt du? Das war ja auch, man kann ja nicht vorher nicht wissen, ne, dass der Wrestler sollte eigentlich Nicolas Cage sein. Ne?
Okay.
Ja, und Aaron Aronofsky, der Direktor, wenn ich den Namen jetzt falsch ausspreche, bitte Entschuldigung.
Darren Aronofsky, ja.
Darren Aronofsky ist ein sehr schwieriger Mensch.
Okay.
Ja, also ein richtiger Künstler. Und ja.
Aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja, ich weiß, was du meinst, und ich weiß, sowas kommt ab und zu mal vor, und wenn man das Glück hat, ein Teil davon zu sein, sollte man das sofort machen. Man weiß aber vorher nicht, ob das klappt. Ne? Ich war schon ein Teil von vielen dieser Filme, und die sind nichts geworden.
Ja, okay.
Weil, ja, ich will nur sagen, warum. Die Leute gehen, das ist ja ein Film-Business, Filmgeschäft. So, die Investoren geben das Geld eigentlich nur für sichere Sachen. So, nehmen wir mal, du hast jetzt ein Drehbuch, das wirklich hundertprozentig mal was anderes wäre, und aber richtig so schöne Knochen, ne, so wir sagen Meat and Bones hat, also so richtig dickes, fettes Steak. Ne? Das habe ich zum Beispiel auch geschrieben. Da haben die Leute gesagt, kannst du nicht machen. Da gibt dir keiner Geld für, interessiert kein Mensch. Ja, aber das ist doch mal was ganz anderes und so. Ja, Matthias, aber kannst du selber finanzieren, wenn du willst. Ne? Kauft dir aber keiner ab. Wieso denn nicht? Das ist so dunkel und so. Also man weiß das, dann sagt, nicht kommerziell genug. Ne? So, und manchmal, wenn du Glück hast, findest du einen, der sagt, mach ich. Nehmen wir mal Kurt, sagt, ich mach dein Drehbuch. Und da musst du aber noch einen finden, der sagt, ich bezahle dir das. Nicht so viel, aber kannst ja mal gucken. Kannst mir mal zeigen, was du kannst. Ne? So. Und dann machst du das, und auf einmal entweder wird das der absolute Hammer und bricht aus, oder du kannst ihn nicht mal verschenken. Ne? Mhm. Das Filmgeschäft ist so schwierig. Das ist ja das Problem. Und speziell bis Drehbuchautoren, so wie dir. Du schreibst was, und in deinem Kopf ist das drin. Und dann, für dich macht das total Sinn. Ja? Und dann hoffst du, dass du jemand findest, der genauso denkst wie du. Und nehmen wir mal, du hast schon mal sowas geschrieben, wo eigentlich auch eine Chance hätte. Ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Dann kriegst du das ja nicht direkt zu dem Topmann. Dann bringst du das zu einem Leser. Und diese Leser sind alle verhinderte Drehbuchautoren. Die meisten. Oder haben das studiert in der Schule und hier und da. Und die müssen beruflich, die sitzen da, die müssen das kritisieren. Und die machen das meistens die lassen dich fast gar nicht hochkommen. Ja, aus Neid oder irgendwelchen Gründen. Das geht dann gar nicht die Leiter hoch. Das heißt, da muss schon Darren Aronofsky Name drauf sein, dass überhaupt einer liest. Nimmst du dem seinen Namen weg und gibst das zu Universal Studios oder so, dann sagen die, ey, hat der jetzt eine Macke? Ich mach doch keinen Film über so einen abgefuckten Steroid-Retzler, der es nie schafft. Das ist ja depressiv ohne Ende. Kannst vergessen, ey. Kein Wunder, Nicolas Cage will das nicht drehen oder so. Ne? Zack. Das ist so unfair. Das kann man alles so schlecht. Deswegen ist das Hollywood-Geschäft nicht so einfach. Das ist auch so ein bisschen Glückssache. Dein Drehbuch könnte das beste Drehbuch aller Zeiten sein. Aber da gibt dir keine Geld für.
Ja, ich weiß. Das ist das Problem. Natürlich, dass du selbst davon so über. Ich hatte gerade vor kurzem jemanden in der Sendung, der sagte, ein Drehbuchautor, der sagte das zu mir, also hier in Deutschland, ein Drehbuchautor, der sagt, du denkst, das ist so ein tolles Konzept, die Serie ist so großartig, und dann gehst du da. Und das ist so, dann, der Moment ist so nüchtern, weil die innerhalb von 5 Sekunden sagen die, nee, kein Interesse. Und du hast da vielleicht monatelang dran getüftelt und denkst, du hast irgendwie die Box der Pandora geöffnet. Und es ist das Riesending, was jetzt passiert. Und weißt du, so.
Breaking Bad. Wenn du mal Zeit hast, mach mal Research für Breaking Bad. Eine der erfolgreichsten Fernsehserien in der amerikanischen, jüngeren amerikanischen Fernsehgeschichte. Ja, Breaking Bad. So, der Creator und Writer. Ich habe alles studiert, was er gemacht hat, weil ich auch eine Fernsehserie kreieren wollte. Da habe ich gedacht, gehe ich mit den besten Beispielen mal voran und lese und lerne von denen. Ey, wie der das beschrieben hat. Die haben dem alle die Türen ins Gesicht gehauen. Alle, 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 alle. Zu negativ, zu gewalttätig, wird nie funktionieren, bla, 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 bla. Und nur durch Zufall, weil einer den anderen und dadurch und was weiß ich und um Ecken und gefallen und am richtigen Ort zusammengepinkelt und hast nicht gesehen, am Ende kam das tatsächlich zur Produktion. Und der hat dadurch. Ist der einer der bekanntesten und der hatte schon vorher Fernsehserien geschrieben. Ja, und das habe ich mir alles angehört und geguckt und nachgeforscht und habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich habe dann trotzdem eine Fernsehserie entwickelt, genauso wie es sein muss und habe es nach Sundance Film Festival und was weiß ich. Ne? Ich habe nicht mal eine Antwort gekriegt.
Ja, und da ist genau dieses Ding, natürlich so mit, dann kommen 80er Jahre, die 80er Jahre dann, wie jetzt Last Kumite, das ist ja auch, glaube ich, zum größten Teil aus Crowdfunding irgendwie finanziert worden. Ich weiß es nicht genau, habe mich noch nicht so hundertprozentig damit beschäftigt, aber ich glaube schon, dass das im Spiel war.
Einiges ohne Crowdfunding, das
Ja.
ist ja dadurch über die Hürde, ne?
Ja, genau. Und das ist so ein bisschen natürlich der Punkt. Also, dass du da hast du dann natürlich die Fans, die sagen, wir wollen das sehen. Aber sagen wir mal, in Hollywood oder bei Film- und Fernsehproduktionen, das ist in jedem Land, glaube ich, auch ähnlich, die natürlich, es gibt ja eine Masse an Produktionen mittlerweile, ja. So, also für die Streamer auch zum Beispiel, die ganzen Streamingdienste und so weiter, sodass es ja ein Dschungel ist, du musst dich ja erstmal da durchkämpfen, um zu schauen, was will ich denn jetzt gucken? Also, oder was soll ich denn gucken? Da ist ja so viel da. Und dann in diesem Sumpf was zu machen, was da hochkommt. Und dann hast du natürlich mit den 80er Jahren, hast du direkt so wie so ein blinkendes Schild, wo du so sagst, ja, hier, 80er Jahre. Und dann kommen alle und sagen, oh, 80er Jahre, ja, kenne ich aus meiner Kindheit, ja.
Ja, und da kann ich dir mal 10 € für geben. Ne? So ist es halt.
Ja.
Ist halt, es wird jedes Jahr schwieriger, weil Now, Amazon, Apple, Netflix, die sind ja in Competition miteinander. Die müssen zigtausende von Filmen im Angebot haben. Jede Woche musst du 20 Filme neu haben und so weiter. Ne? So, da wird jetzt einfach nur noch gestreut. Was für ein System die haben, weiß keiner. Jeder sagt mal, wie komme ich nach Netflix? Ja, keine Ahnung. Ja, ich sehe jeden Tag neue Filme. Wie komme ich da rein? Ja, irgendeiner kommt irgendwie wieder rein. Und ich habe auch Bekannte, die da produzieren und Filme machen, Einnahmen anderen. Da sage ich, wie bist du reingekommen? Sag ich, ja, ich war irgendwann mal bei einem Meeting. Ich bin eigentlich Animation gewesen und aber da irgendwie dadurch war ich da und ich war früher so und da auf einmal war ich habe ich Filme für die gemacht. Und ich denke, was? Durch Zufall? Ja, durch Zufall. Keine Ahnung. Jeder will das wissen, ja. Und nach welchen Kriterien suchen die das aus? Und dann sagst du, aber ich habe doch was Schönes hier, ich habe doch was richtig Geiles geschrieben. Und dann kriegst du das nicht irgendwie dahin und dann siehst du 100 Filme und davon sind 30 fast so wie deins und viele Scheiße und denkst, ja, wieso ist der denn dabei?
Ja.
Ne?
Ja.
Also, und das hat Sylvester Stallone mal so schön gesagt, in den 80ern, da konntest du noch mit einer Idee, weil er war ja noch nicht alles schon mal 20, 30 Mal gemacht. jemanden begeistern. Da konntest du als Bodybuilder oder als irgendwo hingehen und sagen, ich habe eine Geschichte mit so einem Boxer und so. Und wenn der Richtige gesagt hat, oh, das können wir mal machen, das hat es noch nicht gegeben. Ne? Und dann, ja, aber ich will mitspielen. Nee, 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 dann nehmen wir aber jetzt Burt Reynolds oder so einen richtig geilen, gut aussehenden Typ. Oh, nö, nö. Und doch hat er es dann geschafft. Und weil er so spricht, ne, ich will ihn nicht runter, das war
Also
so
bei
seine
Rocky, du
Art.
meinst bei Rocky, meinst du, ja?
Okay,
Die
ja.
Rocky-Geschichte.
Das war dann noch möglich damals, ja. So, heutzutage schaffst du das gar nicht mehr. Da stell dir vor, du kommst jetzt mit deinem Drehbuch und das ist so wirklich, dann sagen die Leute, ja, weißt du was, nee, hat es entweder schon gegeben oder wie auch immer. Also, oder du schreibst so einen Boxfilm oder so, wie Rocky. Das ist ja wie Rocky. Kannst du mal, ne? Ist ja alles schon gemacht. Heutzutage ist sehr, sehr schwer. Früher Sonnenbrillen, da war eine Firma, Ray-Ban. Ja, heute kannst du dich tot umschlagen mit Calvin Klein und hast nicht gesehen. Ja, es ist nicht einfach mehr. Und
Aber was macht das denn mit dir? Also so diese Veränderung, hast du dich da mit der Zeit so wie angepasst, dass du gesagt hast, naja, es ist jetzt halt so, wie es ist? Weil ich meine, das war ja mal irgendwann anders. In den 80ern, das kann man ja auch in unserem ersten Talk, kann man das nachhören. Du bist da nach Hollywood gegangen, dann hast du irgendwann, also das sind ja so viele Sachen passiert, die du erzählt hast, auch im Grunde wie auf der Straße gelebt, ja, nicht, du wusstest nicht, wo du schlafen solltest, dann hast du wieder irgendwas hingekriegt und so weiter. Und dann irgendwann spielst du eben also das ist so die Kurzfassung. Also erst kommt ja Karate Tiger 2, dann kommt irgendwann Dark Angel und du bist auf einmal wie ein Star, ja, von heute auf morgen. Diese Entwicklung zu dem, was danach passiert ist eigentlich, wie bist du denn damit umgegangen, dass du gemerkt hast, okay, die 80er gehen vorbei, die 90er gehen vorbei, es alles ändert sich, die Actionhelden sind auch nicht mehr so gefragt und sind nicht mehr da oder sind anders heute, ja.
ja, also da war, ich weiß genau, was passiert ist. Wie alle anderen waren, war alle weg. Stallone, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, die haben die billigen Filme gemacht in Bulgarien und so. Ne? Ich habe gar nichts mehr gemacht. Da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ich werde jetzt Drehbuchautor. So, weil ich habe ja nichts mehr zu tun, tagsüber. Ne? Mich von morgens bis abends hingesetzt, Drehbücher geschrieben, geguckt. Die besten Drehbuchautoren der Welt habe ich mir alle rausgeholt, studiert, nachgeschrieben, so geht's, so geht's, so geht's. Dann habe ich, weil ich ja in Hollywood lebe, kenne ich ja die größten Produzenten, die kenne ich alle, ne? So, weil wir im Fitnessstudio trainieren. So, da ist dann der Chef von Miramax, da ist der Chef von da und hier und da und dort. So, und in Amerika sind sie alle nett. Hey, wie geht's? Ja, gut, was machst du? Bla bla bla, ja. Und jeder kennt mich und so. Und da habe ich gedacht, jetzt bin ich Drehbuchautor, ne? So. Und dann habe ich mein erstes Drehbuch geschrieben. Und dann gebe ich das zu einer der größten Hollywood-Produzenten, ja. Und habe ihm das so geschickt, ganz stolz. Und dann schreibt er mir in der E-Mail zurück, nicht in dem Feld, wo man schreibt, sondern in der Überschrift.
Im Betreff, ja.
Im Betreff hat er geschrieben, warum bildest du ein, dass ich das überhaupt produzieren würde? Nur den Satz. Und da habe ich gedacht, oh, was? Ich dachte, das ist mein Freund und was weiß ich und so. Und dann tat er im Fitnessstudio so, als wäre nichts. Und da habe ich gedacht, naja, der sieht mich halt als Bodybuilder, Action, Dark Angel, I come in peace, einen Satz und so. Der denkt, ich habe eine Macke, jetzt bin ich auf einmal Drehbuchautor. Kann ich den gar nicht übel nehmen. Ne? Und das tut erstmal weh, so, zack. Und dann kommt da irgendjemand an, der sagte, ah, ich würde auch gerne mal so einen Film machen, so einen Horrorfilm und so. Ja, ich schreibe dir es, ne? Hab's dann geschrieben und so, fleißig wieder. Und dann kam da so ein anderer Typ an und sagt, ich habe gehört, du hast so ein Horror, ich suche Horror-Drehbücher und so. Und dann liest er das und dann kommt er zurück und sagt, naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war so, als hätte ein Student geschrieben, ne? Aber in der Volksschule, mein Junge, ne? Lass mal gut sein, ne? Und dann denke ich, oh, das ist aber eine brutale Welt. Egal, ich werde weiterschreiben. Habe ich weitergeschrieben, weitergeschrieben. Und dann habe ich wieder jemanden im Fitnessstudio getroffen, der für große Firmen immer so Drehbücher sucht, ne? Dem habe ich dann meinen Horrorfilm gegeben, einen anderen Horrorfilm. Und der sagte, also ich muss jetzt sagen, gar nicht mal so schlecht, aber ich würde dir jetzt einen Tipp geben. Du bist doch Deutsch, such dir doch einen amerikanischen Partner. Ne? Und da habe ich gedacht, okay. Also zumindest meine Idee ist ja schon nicht schlecht und so. Ne? Partner konnte ich nicht finden, weitergeschrieben, weitergeschrieben, weitergeschrieben. Und dann habe ich endlich diese Geschichte, wo ich am längsten geschrieben habe, die habe ich auch noch zum Teil fast wortwörtlich am Anfang übernommen von Shane Black, wie der schreibt. Und dann habe ich nur meine Sachen drüber geschrieben und so. Also, dass das sich so anhört wie Shane Black, aber meine Geschichte und so. Also, dass ich auch mal so lerne, wie der zu schreiben. So richtig wahnsinnig, ne? Und du, das habe ich einem anderen Freund von mir gegeben, einen riesen Hollywood-Produzent. Und der sagt, ja, lass mich mal gucken und so. Und dann schreiben die mir zurück, ja, ist im Moment für uns nicht interessant, lass mal gut sein. Ne? Die haben den Film tatsächlich produziert und geklaut.
Ah,
Für
okay.
riesig Geld, ja, mit Diane Lane in der Hauptrolle. Und das hatte ich ja auch, Diane Lane war mal, also die haben alles geklaut. Und die waren sehr groß im Geschäft. Und da habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Zumindest haben die mein Drehbuch nicht gekauft, aber geklaut haben sie es und ein bisschen umgeschrieben und so weiter. Aber es ist mein Drehbuch. Kann ich jetzt verklagen? Ja, aber die sind so groß, dann werde ich in Hollywood nie mehr arbeiten. Und dann habe ich gedacht, na, zumindest war die Idee so gut, dass es schon mal geklaut wurde, wenigstens, ne? Weitergeschrieben und so weiter und so fort. Die Reise ging so lange und so viel und so her. Kannst dir gar nicht vorstellen. Für 15, fast, dann habe ich meine Frau kennengelernt. Jetzt schreiben wir zusammen 10 Jahre, weil sie Amerikanerin ist und hier und da. Und jetzt haben wir endlich mal 3 Drehbücher, wo die größten Produzenten in Hollywood, die wir kennen, gesagt haben, das machen wir. So, das ist ein Ding, das haben wir noch nie gelesen. Sowas ist geil. Aber das haben wir dann mit so viel Blut und Schmerz und was weiß ich. Und es ist tatsächlich auf 80er, 90er basiert. So ein Film wie der Professional, ne? So in der Richtung. Und das ist diese, wo jeder draufspringt. Alle sagen so, das müssen wir machen. Ne? Dark Angels sind auch alle draufgesprungen, das müssen wir machen. Ne? So, und noch so ein Thriller. Aber ich wollte mich schon 20 Mal umbringen. Ja, du musst so knallhart sein und du darfst nie aufgeben und nie aufgeben. Und vielleicht der einzige Grund, dass ich weiß ja immer noch nicht, ob es klappt, ja, zwischen das wollen wir machen und geil und machen sind noch mal wieder 3 Jahre. Aber dadurch, dass ich in Hollywood lebe und die Leute kenne und die wissen, dass ich schon so lange jetzt das mache und im Geschäft bin und immer noch Schauspiel und hier da, hast du auch gewisse Türen immer wieder mal offen.
Ja. Also ich habe da diese Story, die du jetzt erzählt hast mit den Drehbüchern. Ich habe letztens mit einem Freund, Arbeitskollegen sozusagen hier, mit dem ich auch einen Podcast habe, mit dem Steven, haben wir kurz über dieses auch so ein bisschen Hollywood-System und so weiter kurz gesprochen. Und er sagte auch, das ist halt die Frage, ja, warum tut man sich das dann an? Also warum tut man sich an, dass die Leute einem so behandeln? Warum sagt man nicht, okay, weißt du was, ich gehe nach Haus? Und dann habe ich so überlegt, also ich habe da gar nicht so viel drauf geantwortet, aber ich habe so überlegt, es ist wahrscheinlich auch eine Typfrage, gell? Also es ist auch eine Typfrage von dieses, ich will was und auch wenn die Widerstände da sind, ich mache trotzdem weiter. Das ist ja so ein bisschen so ein Ding. Und da muss man der Typ auch ein bisschen für sein, oder?
Ja, da müsste so sein, ja.
Also ich weiß immer nicht, ob es was mit, dass man keinen eigenen Selbstwert hat, sondern ich glaube halt auch immer, dass man letzten Endes, das Leben ist halt auch ein bisschen so. Es ist nicht egal, was man macht, niemand hält einem so die Tür auf und sagt, hier, komm herein und so, sondern man muss dafür kämpfen ja auch ein bisschen,
Man
ne?
muss so kämpfen. Du hast YouTube-Channel und Podcast. Da musst du für jeden Zuschauer kämpfen, ne? Genauso viel wie für dein Drehbuch. Du musst immer, immer kämpfen. Du musst aber irgendwie irgendwann mal was finden, das dir so liegt, dass das Kämpfen auch dir Spaß macht. Ja. Ja. Also oft will man mal aufgeben. Muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon mal zu meiner Frau gesagt, ah, ich lasse es jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Ich meine, ich bin jetzt älter, was soll ich mir das noch antun? Ne? Weil wir ja jetzt auch produzieren wollen und dann ist das Geld da und dann ist das Geld doch nicht da und dann ist der Produzent, dann ist er doch nicht da und so. Das ist ja eine ewige Schlammschlacht sozusagen. Ja. Keine Ahnung, ob sich das überhaupt lohnt. Also ich mache das ja auch nur, weil ich das so sehr liebe. Ich liebe das Metier so sehr und Drehbuch schreiben gehört halt dazu. Diese Filme, die wir machen, die liebe ich sehr. Ich sehe gerne Filme, wie du auch. Ne?
Ja.
Ich bewundere gute Filme, schlechte, da habe ich schon wieder schlechte Laune manchmal, aber sage ich, naja, komm, ist ja gar nicht so einfach, einen guten Film zu drehen. Und wenn er dann so gut ist, dann bin ich fast in Tränen da und so, ach mein Gott, wie die das hingekriegt haben. Wir hatten das geschrieben, das ist ja der Hammer. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Aber trotzdem, ist egal, so toll gemacht. So toll, es gibt ja so tolle Filme oder Serien, da denkst du, das ist der Hammer, das stimmt alles, ne? Ich habe Serien schon gesehen, auch holländische, dänische und was weiß ich, und Netflix, und manche waren so gut, da war ich so investiert. Und die Schauspieler waren so gut, und das sind keine Stars. Und da habe ich gedacht, ach, ich liebe euch. Danke, ihr seid einfach gut. Ne? Totale Bewunderung.
Ja. Also beziehungsweise ich glaube, es ist auch eigentlich so. Also natürlich ist es die Liebe zu einem gewissen, zu gewissen Sachen, zu Filmen zum Beispiel, glaube ich. Aber es ist natürlich auch, glaube ich, der eigene Drang irgendwie. Ich weiß, ich kann es manchmal auch nicht so richtig erklären. Ich meine, du hast es ja auch schon mal, du hast es ja erlebt in deinem Leben. Ja, du hast ja erlebt, wie es sich auch anfühlt. Ja. Aber es gibt hier diesen Song von Whitney Houston. Ja, One Moment in Time. Ja, Give me one moment in time and I will be free. Singt sie da. Und ich kann es immer nachvollziehen, was sie damit meint. Ja, I will be free. Das ist so dieses Gefühl, wenn man etwas erreicht, wenn man das schafft sozusagen, dass man das Gefühl hat, es ist dieser Moment für die Ewigkeit, ja, letzten Endes. Und man hat immer wieder diesen Drang dazu, also mir geht es auch so, dieses Feuer in sich, das dann zu erreichen. Deswegen, weißt du, so ich arbeite auch nonstop an meinen Podcast-Projekten und bin ja dann noch Vollzeit, bin ja noch Barkeeper. Ich mache nichts anderes als die ganze Zeit machen, machen, machen.
Du lebst dafür, das ist du, dein Wesen, deine Adern, dein Pulsschlag, dein Blut,
Ja.
alles, alles. Und eins ist ganz wichtig, da ich ja diese Leute kenne, wie Sylvester, also ich Sylvester kenne im Sinne von in diesem selben Kreis mich
Ja,
bewege,
ja.
weiß ich, dass die nie ankommen.
Ja, das stimmt. Ja.
Das ist ein Charakter. Die kommen nie an. Die sagen nie, oh nee, ich mache nichts mehr. Die sagen, was kann ich jetzt machen? Ich muss jetzt mich wieder beweisen. Da ist eine Fernsehserie, Tulsa, keine, ich mache das, ich werde die beste Serie aller Welt, aller Zeiten drehen. Vorbei, Rocky 20, mache ich. Rambo 15, mache ich. Terminator 20, bin ich dabei. Die hören nie auf. Oh, als müssten die sich jeden Tag nochmal beweisen.
Ja.
Der Arnold, der ist jeden Tag im Gold's Gym. Und der ist so berühmt. Also, der macht immer noch Bilder mit allen und lässt sich bewundern und macht so und so. Da gibt es kein Ende. Ja, das ist so tief in dir drin, ne? Du kommst nie an. Aber das ist ja nicht schlimm. Das bist du ja. Das ist ja deine Reise. Das ist ja dein Pulsschlag, ne? Sonst würdest du ja gar nicht erfolgreich sein können. Und es gibt natürlich auch Leute, die verschwinden. Jack Nicholson nie mehr gesehen, nie mehr gehört. Ne? Joe Pesci nie mehr gesehen, nie mehr gehört. Marlon Brando nie mehr gesehen, nie mehr gehört. Es gibt Leute, die verschwinden.
Die sich zurückziehen, die vielleicht auch angekommen sind, das ist ja die Frage, ja, die dann
Das ist
sagen.
ein anderer Charakter. Marlon Brando hat mit Absicht seine Karriere meiner Meinung nach ein bisschen, wie sagt man, wenn man alles mit Absicht schlecht macht, boykottiert oder schlecht. War wahrscheinlich wollte der raus. Der ist fett geworden, der
Ja.
war es wahrscheinlich leid, so gut auszusehen, dem Image nachzuleben. Und der hat sich benommen, wie er wollte, wahrscheinlich mit Absicht.
Ja, also ich habe mal ein Interview mit Marlon Brando gesehen, so in den 80ern oder so war das, glaube ich, wo der auch sagte, er glaubt, dass es nur so und so viele Rollen gibt oder so und so viele Gesichter, die ein Schauspieler spielen kann. Und danach macht es für ihn keinen Sinn mehr. So, also ich glaube, der war ein sehr spezieller Typ halt auch. Der hat das im Grunde, hat er gesagt, so ein bisschen wie wenn Tarantino jetzt sagt, er macht seinen letzten Film jetzt, weißt du, mit,
Ja, genau.
dass er
Aber
sagt, du jetzt.
dann, das ist dann ein Typ, ne? Der hat dann die Ruhe weg und so weiter. Der kauft sich eine Insel und hast nicht gesehen, ne?
Ja, ja,
Ja,
ja,
klar, alles
ja.
kann. Und dann gibt es andere, aber das hat auch was mit dem Alter zu tun. Und mit dem Charakter, ja. Ich bin mal ich habe auch mal alles aufgegeben, bin nach Bali gezogen. Und dann habe ich einen Kollegen aus Deutschland, der hat eine Tauchschule, Oliver, super Kerl. Da sagt er, Und wisst ihr, wie, ich sag mal, ja, ich muss wieder nach Hollywood und so, ne? Ah, mir juckt der Arsch. Ja, wie? Was denn, ey? Bleib doch, du hast doch, ich hab mal geguckt, hast doch so viele Filme gemacht, dachte, warum machst du nicht hier so ein Yoga-Dingen auf und lass dich feiern wie so ein Guru oder so, die Haare wachsen und ein Bart. Ja, hast eigentlich recht, könnte ich jetzt auch machen. Und so. Nee, aber ich muss doch wieder nach. Da sagt er, ich verstehe ich nicht. Der ist so, weißt du, so glücklich und so, ich lebe in Bali und ich ziehe ja, zack, zurück nach Hollywood. Weißt du, was ich meine? Und da
Ja,
habe
na
ich für
klar.
eine Minute auch überlegt, ja, recht hat er, ne? Habe ich gesagt, recht hat er. Aber ich
Ja,
konnte es nicht. Ich konnte es halt nicht.
auf der einen Seite hat er recht, auf der anderen, weiß ich, denke auch immer so die Definition von so einem Abenteuer. Also, das ist so, jeder will irgendwie ein Abenteuer erleben. Und dann habe ich mal so eine schöne Definition von einem Abenteuer gelesen, wo jemand gesagt hat, naja, ein Abenteuer ist, oder derjenige, der sich in einem Abenteuer befindet, der fühlt sich nicht unbedingt immer wohl. Der hat auch Angst, der kann nicht mehr. Ja, und der muss, weiß einfach, dass er weiter muss. Und das ist auch Teil des Abenteuers. Das Abenteuer ist, also guck dir mal einen Film an, wo theoretisch, wenn man es so sieht, guck dir mal einen Film an, wo einer ein Abenteuer erlebt. Demjenigen, dem das passiert, dem geht es meistens nicht gut in der Situation.
Ja.
So, ja.
Der muss sich da durchschlagen, ne?
Der
Und
muss sich
du?
da durchschlagen, ja, so.
Ja, das ist.
Und dann ist halt auf der anderen Seite die Frage, ja gut, okay, wenn man dann sagt, ich möchte nicht mehr an dem Abenteuer teilhaben, möchte da nicht mehr teilnehmen, was machst du dann? Sitzt du dann zu Hause im Schaukelstuhl, weißt du? Also
Keine Ahnung.
so, aber dann ist es vorbei. Das ist das, irgendwie ist es dann vorbei, weißt du?
Ja, ist vorbei. Dann ist es wirklich vorbei. Das Leben wird auf einmal normal. Ich habe Abenteuer erlebt bis jetzt, die sind so haarsträubend. Wahnsinn. Gar nicht mehr im Buch. In den letzten 15 Jahren wieder. Wahnsinn, was ich. Und da sind wieder ein paar, da kann ich jetzt schon sehen, wenn ich da zusage, da kommt wieder ein Abenteuer raus, wie im Film. Das liegt nur an mir, ob ich es mache oder nicht. Ne? Sind immer dieselben haarsträubenden Abenteuer in irgendwelchen exotischen Ländern, wo Leute mich hier hinfliegen und wer weiß was. Da passiert, ne? Da passiert immer was. Und da sage ich mir immer, mach's nicht mehr, Matthias. Also, ich war gerade, ich habe eine Fernsehserie gedreht in Thailand und in Usbekistan. Was da wieder abgelaufen ist, wird sowieso nie jemand sehen. Und da habe ich noch gedacht, ach, in der Zukunft, das kannst du ja auch ersparen, diese ganzen Abenteuer, die du da im Ausland immer so, wo keiner von weiß, ne? Was ich da alles so erlebe. Da denke ich, das muss nicht unbedingt sein. Ne, aber ich sage dann trotzdem, da ruft mich wieder einer an und sagt, also, da ist wieder so ein Ding und so, hast nicht mal Lust. Und dann denke ich, naja, in der Sahara war ich auch noch nicht, mal gucken. Ne? So.
Am Südpol, ja. Nein, aber das ist, ich meine natürlich solche Sachen oder auch der, wie so eine Fremdbestimmung von außen, das ist vielleicht eine Geschichte, aber das Abenteuer, für das man sich selber entscheidet, also das, was du auch gemacht hast. Du gehst, weißt du, du gehst nach Hollywood, du versuchst dich da durchzubeißen, du lebst vielleicht auf der Straße und sagst dann trotzdem nicht, ich lasse es, ich gehe nach Haus und gehe nach Deutschland und, sondern du beißt dich da durch. Es ist unangenehm, aber du trotzdem hast du ja was erreicht. Und ich glaube, das ist diese eigene Entscheidung, die man trifft. Ja, und sagt so, ich ziehe das durch, dieses Abenteuer, das ist mein Leben,
Ja,
ja, sozusagen.
aber da wollte ich noch eins interessant für diese Runde sagen. Und das ist tatsächlich so. Ich habe es nämlich in meiner Meinung noch nicht geschafft. So, und deswegen bin ich ja noch dabei. Ich bin, das ist ja auch der Titel vom Buch, Der Kampf um die Throne, mehr oder weniger, The Battle for the Throne, right? Ist tatsächlich, ich bin nach Hollywood gegangen, habe mich in die Höhle des Löwen gesetzt mit Arnold und wie Sylvester Stallone, Dolph, Van Damme, wie sie alle heißen, habe gesagt, jetzt mache ich das. Mal gucken, wer am längsten steht von uns, ne? Und habe ich gemerkt, wie schwierig das ist. Bin zwar rangekommen, sehr nah, ja, und habe aber gedacht, oh, aber das Ultimative, den Nummer, die Drohne, da sitzt jemand anders, immer noch. Und der ist dann wieder, und dann kam schon wieder einer bei mir vorbei und sitzt jetzt auf der. Und da habe ich gedacht, naja, okay. Trotzdem gebe ich nicht auf. Kannst du mal warten. Ich komme noch von hinten wieder ran und wenn du schon nicht mehr dran glaubst, werde ich das. Und damit habe ich ja angefangen mit Drehbüchern und hier und da und habe gedacht, nein, ich habe noch zwei, drei Sachen im Petto. Wart mal ab, das wirst du nicht kommen sehen. Dann siehst du mich nicht mit langen Haaren und den riesigen, dann siehst du mich in was anderem und da wirst du sagen, ah, ist der Matthias. Weißt du, du gibst dann einfach nicht auf, weil ich habe so viele Kollegen, die ich kenne, die Oscars haben, Kollegen, mit denen ich arbeite, die ich richtig kenne. Die, wo ich merke, denken, dass sie besser sind. Ja, und da sagst du, ah, warte mal, warte mal. Du hast auch ein bisschen Glück gehabt, Junge, ne? Du bist auch von hinten und so weiter. Du hast auch zur richtigen Zeit und nee, ich gebe nicht auf.
Aber weißt du denn, also hast du mal für dich selber so ein bisschen überlegt, woher das auch kommt? Also, dass du auch diesen Weg dann gegangen bist, dass du gesagt hast, ich gebe nicht auf. Also, ist das dir in die Wiege gelegt worden? Hat dich irgendwas früher geprägt oder?
Leichtathlet, immer, ich hatte einen Freund, Fritz Heger, immer war der die Nummer eins, schneller, höher gesprungen, besser, alles besser. Vielleicht hat mich das so ein bisschen motiviert und gesagt, warte mal, das ganze Leben ist ein Wettkampf, ne? Und das war mein bester Freund, wirklich super Kerl. Und da habe ich noch gedacht, nee, das Leben ist ein Wettkampf und ich werde das gewinnen, egal wie. Ich habe jetzt zwar springt er 1 Zentimeter höher, aber das habe ich dann nie aufgegeben. Nie, 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 nie. Das hat mir irgendwie, ich glaube, das ist so, Kinder, ich bin schon Leichtathlet sehr jung gewesen, das war dann von Leichtathletik transferiert in Filmgeschäft sozusagen.
Warst du früher so als Jugendlicher oder als Kind, warst du eher ein Einzelgänger? Warst du eher
Nee,
jemand?
aber ich war immer derjenige, der Hühnerbrust und du musst mal trainieren und
Okay.
ich habe nie die Mädchen gekriegt. Ich war also nicht der Populäre, sondern der Geek, der nicht so gut aussehende, immer der beste Freund, hat immer alles gekriegt und immer die schönsten Mädchen und ich nicht.
Okay.
Und ich hatte ein kleines Motorrad, die hatten einen 900er Kawasaki. Weißt du, so die Traumfrau immer jemand anders bekommen. Und da habe ich noch gedacht, nein, 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 da werde ich schon irgendwie hinkommen.
Ja, also das ist witzig, dass du das sagst, weil das ist ja letzten Endes die Geschichte von ganz vielen, gerade so auch in diesem Business, Van Damme, auch Stallone, die letzten Endes, sage ich mal, eher so ein bisschen sich als Außenseiter oder schmächtig. Stallone ist ja auch ein bisschen, ist ja bei der Geburt, hat er ja dieses mit dieser gelähmten Gesichtshälfte, ist das passiert. Also diese Widerstände und dann irgendein Feuer, also es macht ja trotzdem nicht jeder. Manche sagen ja auch, nö, egal. Und manche machen es dann aber und die versuchen dann mit aller Kraft, da sich da rauszukommen, ja, sozusagen.
Ja, mit aller Kraft, auch Sylvester Stallone. Komischerweise, diese Behinderung, die er hat, ist das Ticket gewesen zu seinem Erfolg.
Ja,
Ja,
am Ende,
und
ja.
ich war ja, wenn du in Hollywood lebst, bist du umgeben mit Perfektion. Und da habe ich sehr gelitten, weil ich immer nur Perfektion gesehen habe. Da komme ich nicht ran. Ich bin weder Brad Pitt noch, was weiß ich, ja, Chris Hemsworth und solche Leute sind ständig um dich herum. So Golden Boys sozusagen, ne? Das macht dich platt, da kannst du gar nicht gegen gewinnen, ne? Und das ist sehr, sehr anstrengend, wenn du dein ganzes Leben aufs Äußere basierst, weil Hollywood aufs Äußere aufgebaut ist, so wie Leute wie Chris Hemsworth oder Dolph Lundgren, die so voll unglaublich genetisch da rumlaufen, ja? Und du hast dir das in Mühe angearbeitet und so weiter, ne? Dich so moduliert, dass du so ungefähr irgendwie auch was weißt, aber den Guten wirst du nie spielen, die Frau kriegst du auch im Film nicht und so weiter, ne? Irgendwie tut dich das auch ein bisschen anecken. Und wenn du dann berühmt wirst, ne? Oder auf einmal hast du dann, weil du so einen Sprachfehler hast oder weil du nicht ganz so gut aussiehst wie Brad Pitt, kriegst du auf einmal. Guck mal, Liam Neeson, das ist ja auch kein Schönheitskönig, ne?
Ja.
Ja, aber das hilft dir manchmal sogar. Und dann merkst du, da ist noch eine Tür, da ist tatsächlich eine Tür für uns Leute, ne? Zack, da gehe ich jetzt rein. Egal wie, da gehe ich rein. Und auch, da war Stallone ist ja auch dadurch. Arnold ist auch dadurch. Der Arnold, der, ja, ich bin alter, so wie ich bin und so. Ja, du wirst nie ein Filmstar, wenn du so redest. Na, das wirst schon sein,
Ja,
gell? Bupp, war er in der Tür.
ja.
Das ist alles möglich und das ist Hollywood. Das kann dich auch fertig machen, wenn du es nicht schaffst. Aber wenn du das irgendwie willst, modulierst du das so lange. Quentin Tarantino kommt aus dem Videoladen, ja, und irgendwie, der ist ja auch irgendwie komisch, menschlich, sozial, irgendwie. Da denkst du, der ist schon ein abgefahrener Typ. Aber dadurch ist er da so rein, ne? Zack, ist er in der Tür und sagt: Ha, ich kann nichts falsch machen. Ich bin Quentin Tarantino.
Aber in diesen Zeiten, über die wir in dem anderen Talk auch gesprochen haben, wo es dir vielleicht dann nicht so gut ging in Hollywood, hast du also dieses Weitermachen, was hat dich denn gestützt? Also der Glaube an dich selber, das Feuer und so weiter. Ich meine, klingt natürlich alles immer sehr, aber es ist in der Realität natürlich trotzdem was anderes, weil dann sitzt du halt da und kannst du noch so viel Feuer haben. Und dann die Idee aber, also nach Deutschland zurückzugehen, auch in der Zeit, wo es ganz schwer war, da war da nicht, also war, oder kam der Halt aus Deutschland, von deiner Familie zum Beispiel oder so, oder wie war?
Nein, wollte ich gar nichts mit zu tun haben. Deutschland war für mich immer tot. Wollte ich nichts mehr mit zu tun haben, weil das hat mich an meine Jugend erinnert. Das muss ich total abschneiden. Bis heute habe ich kein Verhältnis zu Deutschland dadurch.
Okay.
Ja, das ist vorbei. Das erinnert mich an meine Kindheit. Wirst auch nicht sehen, dass Arnold oder irgendjemand da wieder zurückkommt. Das ist nicht so. Ich kann das zwar mal so genießen, nicht? Ein bisschen Kaffee, Kuchen und sowas am Rhein sitzen, aber da willst du nichts mehr mit zu tun haben, weil du hast so hart gekämpft. Ne? Aber die Zeiten haben sich so geändert, dass ich schon fast auch nichts mehr mit Hollywood zu tun haben will. Wie die meisten meiner Kollegen will keiner mehr was mit Hollywood zu tun haben, weil Hollywood sich selber kaputt macht, wie es halt im Moment in der Welt so ist. Die Welt zerstört sich selber. Ne? Das merken wir ja. Wie die Leute sich gegeneinander bekriegen und MeToo-Movement, Woke und Transgender und hier und da und hier und da. Das wird dann so schlimm, dann sagst du irgendwann, jetzt könnt ihr mich alle mal, weil da blicke ich ja schon gar nicht mehr durch.
Ja, okay.
Ja, das ist mir jetzt zu kompliziert. Da müssen jetzt so und so viele von dem mitspielen und so viel Weiße, so viel Schwarze, so viel Asiaten und fünf müssen schwul sein und einer Transgender und hier und da. Und irgendwann mal sagst du, das ist mir alles zu viel. Wenn ich da was Falsches sage, wie ich habe jetzt aus Versehen was Falsches gesagt, ich bin aus dem Film draußen, ja. Nein, wirklich.
Ich weiß,
Da
ich weiß.
denkst du, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Das hatte gar nichts mehr mit Film zu tun. Wir haben uns früher einfach so unterhalten. Wir hatten immer Spaß und ein Mädchen war immer da. Und das war schon MeToo, bevor MeToo, ja. Das war wie Highschool in Hollywood. Highschool. Ich gehe mit der aus, du gehst mit dem aus und der und hier und da. Hat keiner drüber nachgedacht. Alle waren so, ach, so war wie Kindergarten.
Ja, also ich glaube, dazu muss ich sagen, ich glaube, natürlich ist es gut oder dass es so eine gewisse Entwicklung gibt im Rahmen. Also ich sag mal so, dass nicht jeder Regisseur, hatte ich es auch gerade letztens in meiner letzten Sendung vorhin, jedes Mädchen aufs Zimmer bestellen kann, weißt du, so, das ist vielleicht gut, dass da so ein bisschen Sensibilität ist. Aber ich glaube, dass es auch viele, das gibt, man hört das immer wieder. Also man hört immer wieder so Geschichten, wo ein älterer Schauspieler sagt, ja, aber ich habe doch irgendwie, ich habe ihr nur mal auf die Schulter geklopft
Und das ist, ja,
und
das
dann
ist,
heißt es gleich,
also heute
der
kannst du
ist
das nicht mehr machen.
übergriffig.
Ja, darfst du nicht mehr machen. Ich kann dir als Mensch sagen, ich kenne mich wirklich aus. Die meisten, 99% aller Menschen, die ich kenne in dem Geschäft, sind gute Menschen. Da ist halt immer mal einer, das ist so ein komischer, wie sagt man, ein perverser Arsch. So, weißt du, so einer, der das ausnutzt und so ein dreckiger Direktor oder Produzent gibt's ja alles so, ne? Aber der generell sind die Menschen gar nicht so. Die sind unschuldig. Dann sind immer die wenigen Äpfel, du. Wenige Äpfel. Ich habe wirklich nur gute Menschen kennengelernt. Also auch die Mädchen. Und ich kenne das gar nicht. Ich meine, ich bin ja auch in der Welt, die von Schwulen dominiert wird, ne? Hollywood ist also
Absolut.
homosexuell, die ist wie eine Mafia. Ich habe da nie ein Problem gehabt.
Ja, das
Weil,
weiß ich, klar.
nö, ich meine, das sind alles nette Männer. Zu mir immer, nix, gar nicht. Ich wurde auch nie vergewaltigt oder irgend sowas, ja. Oder genötigt oder so. Wahrscheinlich gibt es das dann doch, ne? Aber so selten. Und dann gibt es so ein paar Bösewichte, ne? Und die machen es für alle kaputt.
Ja. Und ich meine, das, was es am Ende ist, unterm Strich, ist es halt, dass es ja irgendwann dann einfach die Kreativität beschneidet, weil du so viel zu tun hast, dich nach den Regeln zu richten und zu schauen, oh, mache ich was falsch, dass du, wie gesagt, gar nicht mehr frei arbeiten kannst, ja, dass du dich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrierst. Also so.
Ja.
Und oder
Das ist halt die
beziehungsweise,
Gesellschaft im Moment ein
ja,
bisschen,
das ist
ne?
der
Ich habe ja auch
Zeitgeist, ja.
ja, Zeitgeist, ich habe ja auch Bekannte, die haben Firmen, ne? Und die sagen, es ist ja gar nicht mehr möglich, alleine mit einem Angestellten im Zimmer zu sein. Ja, ich habe jetzt immer jemanden dabei, der Zeuge ist, egal wie, ne? Und so. Ja, die müssen das dann ausbaden für diejenigen, die das früher ausgenutzt haben, ne?
Ja,
Ich
klar,
meine,
weil ja.
der Weinstein, vor instance, ne? So, das wusste jeder, ne? Da gibt es viele Geschichten. Da bleibst du lieber von weg, du. Wenn der, da kannst du, der macht auch dich platt. Wenn, also der Til Schweiger hat mir eine Geschichte erzählt, wo der Weinstein ihn auch platt gemacht hat, ne? Weil, also so ungefähr, wie ich das noch zusammenkriege, der hat einen Film gedreht, Til Schweiger, mit Quentin Tarantino. Und der Til Schweiger war damals so auf dem hochkommenden Ast. Und da rief ihn der Weinstein an, mitten in der Nacht, ne? Und sagt, jetzt, ich habe hier eine Party in Hollywood Hills. Der wollte den Til Schweiger so vorführen, ne? Als Schönling, neuer Star aus Deutschland, Mädchen da und, und. Ne? Das ist meine neue wie sagt man,
Attraktion,
Attraktion.
ja.
Ja. Und der Till sagt, ja, aber ich muss doch um 4 Uhr aufstehen. Ich muss ja morgen wieder drehen oder 5 oder so. Tut mir leid, ich kann es nicht und so weiter. Hat dann das Telefon ausgeschaltet und ist ins Bett gegangen. Er muss ja morgen früh arbeiten. Und er sagt, er hätte 7 oder 10 Nachrichten vom Weinstein gehabt. Also der hätte den so zur Sau gemacht und angeschrien, mehr oder weniger, you'll never work in this town again. Nein gesagt hat
Ja,
so. Ne?
Wahnsinn.
Ja, und diese Menschen, die gibt's, also ich kenne auch ein paar. Wie gesagt, ich habe ja damals mein Drehbuch geklaut bekommen, ne? Und da musst du dir überlegen, ob du dich mit solchen Leuten anlegst, weil die haben so viel Power. Deswegen, das sind halt schlechte Menschen, ja. Was der Weinstein an Mädchen wahrscheinlich belästigt hat, das muss schon eine große, sonst wäre der nicht im Knast.
Ja, natürlich, natürlich, klar. Ja, klar, also das ist natürlich dieses Ding, ja, aber das ist halt, wie du auch sagst, es sind nicht alle Menschen schlecht, also es sind auch nicht alle Männer schlecht, das kann man auch mal an der Stelle sagen, und nicht alle sind übergriffig, ja.
Nee, nicht alle, ja.
Nicht
Also
alle.
nicht alle, fast keine, aber es gibt welche.
Ja, natürlich, absolut. Und das ist auch eben Gelegenheit macht Diebe. Also natürlich hast du auch, wenn, ja, das ist klar, aber ich glaube,
Habe ich
in
auch gesehen.
Hollywood. Und in Amerika ist halt alles nochmal eine Spur extremer, schon immer gewesen und auch in der Beziehung. Also das
Stell
halt.
dir mal vor, du bist jetzt ein Filmstar.
Ja.
So, oh, ich kenne ja viele Filmstars, die das so total ausnutzen. Und wenn die sozial gestört sind und noch berühmt sind, denken die, dass jedes Mädchen, das reinkommt, mit denen was läuft.
Ja.
Und wenn da nichts läuft, dann hören die das gar nicht.
Ja.
Und dann läuft das Mädchen weg und sagt, kannst du dir vorstellen? Also nein, kennt er anscheinend nicht. Und dann sagt derjenige, wie nein? Niemand sagt nein.
Ja,
Zu, ne?
ja,
Ich kenne
ja.
so ein paar Leute, da habe ich Geschichten gehört, da habe ich gesagt, oh mein Gott, sind die sozial gestört. Aber die haben das Verhältnis verloren zur Realität, weil die so berühmt sind, dass sich normalerweise jede Frau da so glücklich wäre, überhaupt mit dir zusammen zu sein, sozusagen. Ne?
Ja, klar, logisch. Jetzt sag mal, zum Abschluss möchte ich mal fragen, wie ist das denn jetzt bei dir? Also du hast gesagt, ihr habt da welche an der Angel, die möglicherweise eure Drehbücher produzieren. Denkst du denn, oder also sagst du jetzt zu dir selber, ey, ich mach das, bis ich, also das haben wir ja vorhin auch gesagt, ich mach das, bis ich 90 bin oder bis ich 100 bin oder bis ich tot umfalle, letzten Endes. Aber ist das so, hast du so einen Plan, dass du sagst, ey, ich will jetzt ist die Zeit, ich will jetzt in den nächsten 5 Jahren nochmal das und das schaffen und ich muss da jetzt, oder sagst du jetzt so langsam.
Ja, ich bin ja Realist auch. Ich bin ja nicht ganz nur im Traum unterwegs. Jeder hat seine Tür, wo er noch rein kann. Und irgendwann ist die zu. Und irgendwann mache ich die auch zu. Also diese Filme, die ich jetzt entwickelt habe, die sind entwickelt mit dem Gedanken, dass das jetzt zeitgemäß alles ist, auch für mein Alter. Dark Angel sogar ist zeitgemäßig so kreiert, dass du sagst, ach, das macht ja Sinn sogar. Weißt du, nichts fand nicht irgendwie. Was? Jetzt soll der hier noch so rumlaufen und so. Nee, das macht alles Sinn. Und wenn das jetzt zum Beispiel nicht in die Gänge kommt, habe ich noch andere Sachen. Und irgendwann mal, wenn dann die Möglichkeit nicht kommen würde, dass die Leute sagen, ach Matthias, also eigentlich könntest du ja auch jetzt mal diese Rolle spielen. was ganz anderes und so. Wenn das nicht passiert, passiert es nicht. Da kann ich nichts machen. Das ist halt, also am Ende, man kann nur so viel machen. Man muss dann sehen, dass die Früchte tragen, die du, deine Aufgaben tragen Früchte, ob das dann auch einer macht. Wenn es keiner macht, irgendwann mal sage ich dann auch, jetzt könnte mich dann, also jetzt habe ich, jetzt macht es keinen Sinn mehr. Ich meine, guck mal, das ist schon, wenn ich Clint Eastwood bin, Clint Eastwood, ich bin 90 und ich sage, ich mache jetzt so einen Film. Clint, kein Problem, wie viel Kohle willst du haben? Na, gib mir mal 15, das kann ich noch 20. Mach 20, ich drehe dir jetzt noch ein schönes Drama mit Sean Penn wieder und so. Ja, 25, dann macht er das noch. Ne? So, dann sage ich auch nicht nein, wenn das mal so passiert. Ne? Ja.
Ja, klar.
Das ist so die Antwort. Ja, ich meine, man kann ja so lange so machen, bis es weh tut. Oder ich kann sagen, naja, ich war mal der Dark Angel. Das war ja auch nicht schlecht, ne? Dark Angel, zweiter Teil. Ach, doch nicht geschafft. Naja, zumindest war ich habe alles gegeben, um den zweiten Teil zu machen, ja? Alles, mein Herz, alles, das Drehbuch jetzt, die Leute, die das machen und so. Wenn das dann nicht klappt, dann sage ich, naja, hat dann nicht so sein sollen, aber ich habe zumindest alles gegeben, ne?
Naja gut, aber auf der anderen Seite, ich denke mir, also es gibt ja wirklich viele Leute, die Dark Angel mögen und so. Da, also das ist doch, müsste doch eigentlich heutzutage auch als Fortsetzung, das müsste doch gut funktionieren, oder?
Ja,
Also.
aber du brauchst dafür richtig Kohle. Ist ja nicht so, da kann ich ja irgendwo hinlaufen und sagen, gib mir mal 20 Millionen oder so. Weißt,
Ja, du, ja.
da kann ich ja auch Karstadt verkaufen oder sowas. Also ich meine, das ist viel Geld, ne? So, und die Leute, mit denen ich verhandle und die das gut finden, die können das schon hinkriegen. Aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Da muss ein Ding schiefgehen und dann ist schon wieder weg, ne?
Ja, oder auch ein Streamer letzten Endes. Ich meine, es gibt jetzt auch Beverly Hills Cop Teil 4, ja, irgendwann so, also bei Netflix. Also so, von daher, die machen ja oft solche Sachen, dass die solche Sachen aus den 80ern auch wieder ausgraben, sagen wir, machen die
Also
Fortsetzung.
ich denke, wir kriegen das hin, ne?
Aber natürlich braucht man auch Dolph Lundgren, gell? Das ist, glaube ich, auch
Er
wahrscheinlich.
würde natürlich, sagt er nicht nein.
Ja, ich kann mir auch, ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass der ja sagt, weil, also, der macht ja.
Die Rolle, die wir für den haben, ist sowas von toll. Also wenn ich der Dolph Lundgren wäre, würde ich sagen, das mache ich. Wir haben das so wirklich kreiert, dass das so Dolph-mäßig, der Dolph spielt wahrscheinlich den coolsten Charakter, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Der Dolph ist ja cool. Wir haben das so für ihn geschrieben, dass der ist so cool.
Aber er spielt dann wieder den gleichen Charakter sozusagen.
Ja, aber der ist ja jetzt auch älter,
Ja,
nicht?
aber den gleichen, so diesen
Ja,
Cop,
der
den
glaubt
er
immer
auch.
noch dran, Dolph glaubt immer noch dran. Ist der Einzige, der sagt, bah, ihr müsst aufpassen, da kommen welche. Und alle sagen, halt die Schnauze, mach bloß keinen Wind. Du hast nur noch ein Jahr, dann wirst du pensioniert, mach mal keinen Wind hier. Und dann wird er wieder reingesweept und so weiter. Und wie der da spielen kann, der Dolph, der kann das so gut spielen und der kriegt wieder einen Partner und was weiß ich. Und dann geht die ganze Scheiße wieder los. Aber diesmal kommen eine Menge Aliens, ne? Also wirklich, die Kacke am Dampfen. Und also wenn ich der Dolph wäre, würde ich sagen, danke.
Ja, das wäre, ich fände das geil. Also ich fände das super, wenn das passiert. Ich hoffe, da musst du dir natürlich die Haare wieder lang wachsen lassen, ja, wenn
Nee, das ist ja alles Perücke.
du. Das darfst du doch nicht sagen. Das ist für die
Ja, die
Illusion
Haare
von
lasse ich mir
Hollywood.
natürlich. Ja, gut. Bis dahin, ob die dann so schnell wieder wachsen. Aber ich habe ja auch, ist natürlich alles meine Haare.
Ja.
Ja, genau.
Genau. Ja.
Wie Chris Hemsworth in He-Man.
Ja, genau. Ja, gut, also lieber Matthias, dann sind wir am Ende. Es war echt toll, mit dir zu talken. Hat mich echt super gefreut. Ich fand es
Ja, mich
sehr,
auch.
ja, fand es echt cool. Wir weisen nochmal hin auf dein Buch, ja, Shirtless in Hollywood, Der Kampf um die Traumfabrik. Auf Deutsch, das ist jetzt die englische Version, die hast du mir sogar signiert. Da bin ich ganz stolz, glaube ich. Hier hast du mir schon
Ja.
signiert. Bin ich ganz stolz. Und genau, kann man sich holen. Da erfährt man ganz, ganz viele tolle Sachen über deinen Lebensweg sozusagen in Hollywood. Alles, was du erlebt hast, die Auf und Abs und so weiter. Also ist sehr empfehlenswert.
Danke. In Verlag in Farbe und Bunt. Ich sag's nur, dass wenn die Leute, ich werde immer gefragt, wo kriege ich das denn? Ne? Verlag Farbe und Bunt. Ist ja erst im August, kann man es dann vorbestellen und so. Ne?
Genau, wir verlinken das. Genau, also jetzt vorbestellen, das habe ich vergessen zu sagen. Genau, es ist noch nicht erschienen, ihr müsst es vorbestellen. So, ja.
Ja.
Ja. Aber umso mehr ihr vorbestellt, umso besser. Und ja, ich würde sagen, weil du ja, wenn du manchmal in Deutschland bist, bist du auch ganz in meiner Nähe. Und das haben wir ja schon im Vorgespräch gesagt. Dann kommst du auf jeden Fall mal in meinen anderen Podcast. Michi und ich heißt der. Das ist ein Live-Studio-Podcast, den ich zusammen mit einer älteren Dame mache. Und dann sehen wir uns mal in echt. Würde mich auch sehr freuen. Ja,
würde mich auch freuen. Freut mich. Mache mir mit Sicherheit.
Super.
Und ich wünsche dir alles Gute, wie immer, ne?
Okay, gut. Also dann bleib noch dran, ganz offiziell. Dir auch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja, mach's gut.
Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.